Port Cannstatt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Da sind wir wieder. Heute ist der 17. Mai. Ihr hört eine Spezialfolge des Port Cannstatt in Kooperation mit dem Brustring Talk. Ich habe wieder den Martin hier neben mir sitzen. Martin, grüß dich.
Ja, hallo Philipp.
Und natürlich ist der Ari auch noch da. Ari.
Noch immer guten Tag.
Noch immer guten Tag. Ja, okay. Wir wollen jetzt nochmal auf die VfB-Zeit blicken, die du ja hier mit geprägt hast. Ein bisschen mehr als drei Jahre waren das. Und als Einstieg hören wir nochmal den Christian, der uns abholt und wieder zurück in diese Zeit führt. Bitteschön.
Anekdoten aus der VfB-Zeit. Rund 10 Jahre nach dem ersten Wiederaufstieg in die Bundesliga befand sich der VfB sportlich in einer Sackgasse. Auch die Stimmung bei den Schwaben war mehr als ausbaufähig. Die Ägide von Egon Cordes hatte Spuren hinterlassen. Der oft griesgrämig auftretende ehemalige VfB-Profi, der aus Bremerhaven stammte, lieferte sich in Stuttgart eine Fehde mit der Lokalpresse und war nach nur einem Jahr wieder weg. Hahn übernahm und der Spaß kehrte zurück. Auf dem Platz, auf den Rängen und auf den Titelseiten. Der VfB hatte auch davor eine ordentliche Mannschaft, doch Hahn schaffte es noch mehr aus ihr herauszukitzeln. Mit seiner Art zu führen, aber auch zu fördern, ohne dabei aber Spaß und Menschlichkeit zu kurz kommen zu lassen. Der lebensfrohe Niederländer, damals 38 Jahre alt, brachte Weltläufigkeit und Spaß in den Verein und scheute sich auch nicht, gewagte Sakkos zu tragen. Für Traineridol Max Merkel ist Hahn der Erfinder der guten Laune. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Unterstützt von Co-Trainer Willi Entenmann und Manager Hermann Ohlicher erobert der neue Trainer im Sturm nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch die der Bundesliga. Dazu kam, dass Schlüsselspieler wie Buchwald oder Klinsmann auf ihren Zenit zusteuerten. Eike Immel im Tor war auf dem Weg zum Nationalspieler, in der Offensive wirbelten Walter, Klinsmann, Gaudino, Allgöwer. Der Eismeer-Siko zog die Fäden. Asgeier Sigo Winsons Fähigkeiten als Spielmacher und Strippenzieher brachten sogar Uli Hoeneß und den FC Bayern wieder auf den Plan, die den Isländer einst durchfallen und zum VfB ziehen ließen und nun wieder zurückhaben wollten. So schaffte man es in der Bundesliga als Vierter 87-88 und Fünfter 88-89 abzuschließen. Platzierungen, von denen die Schwaben heute nur noch träumen können. Zum Ari Wundermann wird Hahn von Präsident Gerd Meyer Vorfelder ernannt, in Anlehnung an den legendären Vorgänger Jürgen Wundermann Sundermann, der den VfB einst wieder in die Erstklassigkeit geführt hatte. Es lief hervorragend beim VfB und der Höhepunkt sollte erst noch bevorstehen.
Ari, wir haben vorhin ein Zitat gehört von meinem Kollegen, der dich den Rudi Carell des Fußballs genannt hat. Ist ja schon ein paar Jahre her, dass er das getan hat, aber würdest du heute immer noch rückblickend sagen, das war ganz gut getroffen oder wie schätzt du das?
Nein, ich muss sagen, Oskar hat vieles gut getroffen. Ich muss sagen, er hat immer eine wunderschöne Bleistift zum Schreiben. Also das ist auch etwas, was man können muss und da war er fantastisch. Aber er hat mir auch oft mal abgesägt.
Ja, wenn es sein musste, gab es auch mal.
Ja, ja, war nicht immer der Sonnenschein.
Wenn wir heute, also ich spreche jetzt von mir und meinen Kollegen, mit dem VfB zu tun haben, dann ist da eine große Presseabteilung, Medienabteilung zwischengeschaltet. Alles wird passiert in Aufsicht. Ja, also wenn wir ein Interview haben, sitzt meistens jemand von der Presseabteilung dabei. Wenn Zitate benutzt werden wollen, müssen wir die vorher einreichen, die werden autorisiert, dann kommen sie zurück. Wie war das damals, die Zusammenarbeit mit der Lokalpresse? Weil wir haben ja auch gehört, der Spaß kam zurück, unter anderem auf den Titelseiten. Ja, dann war das völlig also, anders wie heute.
Ich bin sehr verwundert, wie es jetzt läuft. Weil also der Trainer, wie auch schon mal gesagt, ist der wichtigste Mann. Sonst gar keiner. Also alles, was er sagt, geht auf sein Konto. Er sorgt für Stimmung, er sorgt für, dass gut gespielt wird, er sorgt für, dass alle zufrieden sind, weil es ist nur eines in einer Mannschaft, auf ein Verein, das ist die erste Mannschaft, das sind die Resultate. Nur die Resultate bestimmen, ob es gut geht oder schlecht geht. Also all diese Dinge rondom das Spiel ist es so geworden, dass ich sage, das geht mir alles zu weit.
War das auch ein Grund, neben den, sag ich mal, gesundheitlichen Themen, die es damals gab, dass du 2007 gesagt hast, ich lasse das jetzt bleiben mit der Trainerkarriere, das reicht jetzt.
Ja, 2015.
2015, ja, natürlich. Auf die 8 Jahre kurz mal Schippen geschlagen.
Ich war mal so zwischendurch, dann was gefragt hast. Ich war bei Teda damals, zweite Mal auch, weil ich bin noch immer stolz darauf, dass Vereine mich zurückgefragt haben.
Ja.
Also nicht nur einer Verein, ich glaube 4. Sogar VfB. Uli Schäfer hat mich mal angerufen, da war ich Trainer bei Anderlecht, dass ich absolut, ich musste wieder zurückkommen. Weil ich wäre der Einzige, der gegen Winnie Schäfer antreten konnte. Weil der damals, mein Vorfelder, war ja Winnie Schäfer-Fan.
Ja.
Und der Rest vom VfB gar nicht.
Und dann,
Überraschend.
Und er hat mich angerufen und gesagt, du musst zu uns kommen. Und ich saß zufällig mit meinem Sportdirektor auf von Anderlecht zusammen. Ich sagte, ich muss wieder zurück nach VfB. Sag mal, bist du bescheuert? Du bleibst hier. Also auch VfB war dabei. Aber das war mehr so, weil sie einen nicht haben wollten, sind sie auf mich gekommen. Du könntest das machen, dass er nicht kommt. Also. Aber auf jeden Fall...
Nur nochmal, für alle, die jetzt gerade zuhören, zum Festhalten. Der Grund dafür, dass viele damals ihre Mitgliedschaften beendet haben und abgegeben haben, unter anderem ich und mein Papa, war, dass der Schäfer sich nicht durchsetzen konnte mit dem Plan, Ari Hahn zurückzuholen zum VfB. Und stattdessen kam Winfried Schäfer und ich glaube, wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Naja. Wir haben auch gehört, Ari, du hattest einen Hang zu gewagten Sakkos. Wie kam der? Stimmt das überhaupt?
Nö, wir haben sogar einmal den Ding gemacht, ich träge ein Sakko und dann wird verlost nachher.
Okay.
Also nee, ich habe, weißt du, ich muss sagen, du hast hier in Stuttgart, hast du ein paar Betriebe, du hast Mercedes, du hast, wie heißt das, Bosch?
Ja.
Und das gehört ein bisschen zum VfB. Und da warst du immer da, gekleidet von die Truppe und da hast du mal billig kaufen können. Und dann so, okay, schöner Sakko hier, schöner Sakko da, Jacken hier. Und das war einfach so. Und ich war eigentlich schon bei Ajax, muss man sagen, Amsterdam, trendy city.
Yeah.
Dass wir natürlich schon damals als Spieler viel Wert gelegt haben auf Kleidung. Und das kam auch wieder aus Italien. Also wo wir mal mit Ajax gegen Napoli gespielt haben, sind die Italiener gekommen, Spieler, schöne Anzüge, italienisch geschnitten. Dann haben wir alle geguckt, das müssen wir auch haben. Weißt du, so, das müssen wir auch sein. Also das kommt eigentlich schon von der Zeit als Spieler bei Ajax eigentlich.
Wir haben in der ersten Folge gelernt, dass es einen wichtigen Moment gab, diese Aussprache, die du quasi initiiert hast mit der Mannschaft zwischen Gaudino und Klinsmann. Und ab diesem Zeitpunkt lief es. Nimm uns doch nochmal mit in diese Zeit. Also wie, also die Gegner in der Bundesliga, wie war das, gegen wen sind besonders herausragende Spiele damals für dich noch in Erinnerung geblieben?
Ja, erstmal war einer zu Hause. Das war mein zweites Spiel oder drittes Spiel, weiß ich auch nicht mehr. 6-1 gegen Mönchengladbach.
Ja.
Also da war VfB lanciert. Also da waren wir richtig gegangen. Erstes Spiel war Nürnberg, vergesse ich nie. Kenne die Bundesliga nicht. Vorsichtig spielen, Mittellinie verteidigen. 0-0, erstes Spiel. Und dann kam Gladbach, glaube ich, und war 6-1 oder sowas. Also da war die Euphorie sofort da. Und dann gab es ein Spiel, war auch mein Geburtstag.
Ja.
Das war in München. 88 war das. Ich glaube, ja, 88, 40, 16. oder 15. November. Und ist dann geendet in 3-3 letztendlich. Aber ein Spiel, wo wir super gespielt haben, 3-1 geführt haben gegen das große Bayern. Und dann kommt eine Szene, die immer in meinem Kopf geblieben ist. Klinsmann geht auf Torwart zu.
So, Marin Pfaff.
Ja, und dann läuft Gaudino neben ihm. Aber Gaudino hat schon 2 Tore geschossen. Und er will es alleine tun, Klinsmann. Will den Torwart umspielen. Wird den Ball von seinem Fuß genommen. Es bleibt 3-1 in dem Moment. Es war ungefähr 15 Minuten vor Schluss. Und in den letzten 15 Minuten macht dann Bayern, weil das können sie dann mit ihrer Kraft, machen sie den Sack zu und wird noch 3-3. Und diese Szene ist immer in meinem Kopf.
Das heißt, so ganz war das Thema mit der Aussprache eben doch nicht geklärt diesen beiden.
Das war okay, aber du musst immer damit rechnen, dass große Spieler sind alles Egoisten und selber Tore schießen. Ich habe jetzt eine Szene gesehen noch, letzte Woche, wobei Dortmund, Bayern Dortmund, da war die Szene, dass der Torwart neben dem Ball schießt und der Sané läuft durch.
Ja.
Und er kommt nicht am Ball. Mit anderen Worten, ein Superstürmer hätte der mit der Spitze nochmal angezickt.
Ja.
Mein Tor.
Ja.
Weißt du. Aber konnte auch Abseits sein dann. Weißt du. Ich habe mal so eine Szene gehabt, Arsenal-Ajax. Kommt ein langer Ball, Torwart kommt raus, mit Spieler von Arsenal kommt zusammen, der Ball geht rüber, ich laufe hinter den Ball, berühre aber den Ball nicht mehr. Ich sage, du kannst nie wissen.
Ja.
Weißt
ja,
du.
Ja.
Und das fand ich bei Sané auch, da siehst du, es ist ein Spieler, ein richtiger Torjäger, Lewandowski, hätte noch den Spitze dran gegeben, mein Tor.
Egal, ob es dann abseits gepfiffen worden wäre oder nicht.
Ja, da denkt er nicht dran. Weißt du, und das war natürlich, deshalb sind alle Groß-Topspieler denken erst an sich selber. Deshalb ist immer diese Story über Ronaldo, er ist so. Ist normal.
Ja.
Messi ist auch so, nur er outet sich nicht so. Aber ist genauso.
Wenn du auf die Spieler von damals zurückguckst, weil du jetzt sagst, sie waren eher auch, also Spitzenspieler, eher mal Egoisten, von welchem würdest du es eher nicht sagen? Also gab es auch in der Mannschaft welche, wo du sagst, ja, super mannschaftsdienliche Spieler, die sich auch zurückgenommen haben?
Einer davon war Hartmann. Hartmann sicher im Mittelfeld, könnte Schäfer. Ja gut, wenn du hinten spielst, hast du das eher nicht so. Also, aber der Karl und der Guido, die waren auch immer in Konflikt miteinander.
Ja.
Ich war der Guido kam zu mir, sagte in Allgäu, dass er mich deckt. Weißt du, so, Allgäu war ja mehr Libero. Guido wurde Manndecker. Und dann sagte Allgäu, komm, sag den Guido mal, dass er besser deckt. Also, da gab immer, weißt du, auf dem Level gibt's immer so ein bisschen, aber das macht einander auch stark. Weißt du, du musst dich beweisen. Du musst zeigen, wie gut du bist. Es ist nicht so einfach, in einer großen Mannschaft zu spielen. Weil da musst du dir richtig, weil, sagen wir so, was passiert oft, dass ein Verein, sagen wir so sagen, der sieht einen guten Spieler bei einem Verein. Also mittelmäßiger Verein, Mittelfeld in der Bundesliga, Superspieler, den holen wir. Ja gut, das kann sein, aber der Superspieler in der Mannschaft wird unterstützt von 10 anderen oder 9 anderen in dem Fall. Wenn er jetzt wechselt in eine gute Mannschaft, dann sagen die anderen, ey, ich bin auch noch hier. Hè? Du läufst auch für mich, sonst laufe ich nicht für dich. Weißt du? Das hält einander immer in Balance. Aber dass das mal ausflippt, ja, klar, auf dem Level.
Beschrieben hast du schon eine Szene, die quasi zum Wechsel geführt hat auf der Kapitänsposition. Sigurd Winsson hatte einen Zwist mit dir, hat die Kabine sich, die Binde sich vom Arm gerissen. Danach wurde Guido, der Kapitän, wie war das für dich, also kam das dir eher zu Pass? Ich muss ja gar nichts machen, das hat er von sich alleine jetzt gerade hier schon. Oder hättest du zwangsläufig dann auch irgendwann gesagt, ich mache den Jüngeren, den Guido, zum Kapitän und setze den Alten ab?
Nein, das war nicht, ich weiß auch nicht mehr, warum das kam. Wir hatten einen Disput und das lief so hoch auf. Aber warum es ging, das weiß ich ja heute gar nicht mehr. Nur, es lief so hoch auf, dass er böse wurde und sagte, da bin ich auch kein Kapitän mehr. Steiß ab. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, Sigi, das interessiert mich alles. Also du bist Kapitän für deine Mannschaft. Du bist kein Kapitän für mich. Mich interessiert das nicht. Du musst zu mir kommen, weil du die Mannschaft repräsentierst. Weißt du? Und dann habe ich gesagt, Kido, dein Ding. Und Kido wollte es nicht. Er sagte, nein, Trainer, dann muss ich erst wissen, ob die Mannschaft dahinter steht. Habe ich gesagt, Kido, Macht nimmt man, kriegt man nicht.
Ja, hat er ganz ordentlich gemacht die nächsten Jahre dann.
Ja. Ich habe zum Beispiel über Kido gesprochen. Kido war ja immer der Dumme in der Nationalmannschaft. Da hast du Kohler gehabt, dann hast du einen Binz, oder wie er geheißen, von Frankfurt, der Libero.
Ja, Manni Binz.
Ja, und dann, der war immer am Dribbeln, und da war ungefähr, wusste er nicht mehr wohin. Dann ist Guido gekommen, spielt mir den Ball zu, Guido verliert den Ball, oh, der Buchwald wieder Ball verloren. Und da habe ich mal zu ihm gesagt, ich sage, Guido, ich war Deutschland-England, glaube ich. Ich glaube Deutschland-England in Düsseldorf. Weiß nicht mehr ganz genau. Ich sage, Guido, ich bin auf der Tribüne, und ich sage dir jetzt eins. Wenn der den Ball hat, ich glaube, das war der Binz, dann stellst du dich hinter Mann, dass er dich gar nicht erreichen kann. Wieso, Trainer, wieso? Ich sage, du wirst immer helfen, du bist der Dumme. Wenn er den Scheiß baut, soll er es auch ausbaden. Ich sage, und dann noch was. Ich sage, wie oft kommt der Kohler über die Mitte? Ja, nie. Ich sage, und du? Wo verliert man die Kugel? Ich sage, da vorne. Nicht hinter, da vorne verlierst du. Also habe ich Kido ein bisschen so von seiner spielerische Naivität, want dat is Naivität, ik helfe jeden. Hè? Ik helfe jeden, ja. Aber dann bist du der Dumme und alle buhen die aus. Ich sage, du, wenn du das nicht machst, was ich dir sage, hast du ein Problem mit mir.
Das ist tatsächlich
und,
auch
da, das und danach wurde er Maradona.
Ja, ja, ja. Selbst dann Diego geheißen. Ja, Diego. Aber das ist tatsächlich das, ja, was heutzutage auf ganz viele Situationen im Fußball, finde ich, noch anwendbar ist. Die gute Aktion, also die Bereitschaft zu helfen,
ja,
die bleibt nicht in Erinnerung. Der Fehler, der bleibt in Erinnerung.
Ja, ja, ja,
und der,
ja,
prägt dann wiederum Meinungsbilder und so hast du dann im Endeffekt, wie,
ja,
du, nee, sagst,
aber ich lasse mich, ja, lass mich ja nicht durch meinen Mitspieler in Verlegenheit bringen. Wenn du das bei Ajax einen Ball gespielt hast, der ein bisschen so wäre, weißt du, was los war? Hätten sie dich fast gekillt. Weil, ja, ich will einen guten Ball haben von dir, dass ich sofort da was mit anfangen kann. Und nicht, ich helfe dir und ich kriege eine Kugel, dass ich einer von hinten kommt und der dich niedersäbelt und so, all die Sachen. Also es ist nicht nur so, du hast 11 gute Fußballer oder 15. Es kommt so viel mehr dazu.
Ja. Ist das heute noch genauso?
Also die Fouls und so, die sind natürlich mehr zu sehen. Das wird nicht mehr so getreten wie früher, das ist klar. Und das ist natürlich für den guten Fußballer ist das natürlich viel besser. Weil er kann jetzt Risiko eingehen, wo sie früher kein Risiko eingegangen sind. Weil dann hast du gesagt, op,
ja,
dann ist einer mit der Säge gekommen und dann, Dankeschön.
Diese Phase damals, Ende der 80er, war für den VfB eine, die geprägt war von starken Persönlichkeiten. Zum einen Guido beispielsweise auf dem Platz, du auf der Trainerbank an der Seitenlinie, aber eben auch Meier Vorfelder als Präsident, ja, der das Ganze dann doch recht hemdsärmlich und ja, vielleicht anders agiert hat, wie es heute VfB-Präsident tut. Wie war dein Verhältnis zu ihm? Wie hat das damals
funktioniert? Eigentlich haben wir ein super Verhältnis zu ihm gehabt, lange Zeit.
Ja.
Lange Zeit. Und das hat sich geändert, wenn Dieter Hoeneß gekommen ist. Und dem Moment an war nicht mehr. Weil der Dieter hat darauf hingearbeitet, dass ich rausfliege. Von Anfang an. Wir waren in Costa Rica damals auch im Trainingslager. Erstmal im November ist er gekommen. Im November ist er Sportdirektor geworden. Wahrscheinlich, weil MV mit Bayern München ein sehr gutes Verhältnis hat und versucht ihn auch zu prägen. Dann kommt dazu. Und der Dieter hat aufgehört, Fußball zu spielen. Da war er Pionier oder was gemacht oder so. Er hat nichts gemacht in der Zeit. Und dann ist nämlich, weil ich habe dann mit Uli Schäfer, der hat mich informiert, dass er der neue Sportdirektor wird. Und dann sagt er zu mir, es ist nicht alles Gold, was blinkt. Das waren die Worte von Uli.
Ja.
Da habe ich gesagt, Uli, mehr brauchst du mir nicht zu sagen, ich weiß jetzt schon genug. Weißt du? Und dann waren wir in Costa Rica auf Trainingslager und dann hat Dieter Hoeneß bis 3-4 Uhr in der Nacht Karten gespielt mit den Spielern im Trainingslager. Habe ich erst viel später habe ich das gehört. Also das sind Dinge, wovon ich sage, ey, komm mal, das geht nicht.
Ich habe in Vorbereitung auf diese Aufnahme jetzt hier mit einem gesprochen, also mit dem Menschen gesprochen, der im VfB-Umfeld die meisten Anekdoten, Geschichten, Jahrzehnte, Dekaden mitgemacht hat. Das ist Herbert Rudel.
Herbert, ja, ja, klar.
Der auch heute noch sich nicht nehmen lässt, die Fotos zu schießen. Ja, mit seinem Sohn zusammen mittlerweile. Und der hat auch gute Geschichten erzählt von diesem Trainingslager in Costa Rica. Hättest du den gefragt, er hätte sagen können, dass sie bis nachts um 4 Karten gezockt haben.
Ich wusste das nicht. Also, wenn wir gerade schon bei Meier Vorfelder sind, ja, oder wie die Zusammenarbeit war, was ja heute total anders läuft, ist, wie Spieler verpflichtet werden, wie Transfers laufen. Also mich würde interessieren, wie habt ihr damals zusammen neue Spieler geholt? Weil du hattest ja keine riesen Scouting-Abteilungen, das gab es ja alles.
Aber
nicht.
Wir haben alles im Blick, weil warum das war, ich hatte ja auch ein großes Netzwerk. Da haben ja viele Leute angerufen, da läuft ein Guter, da läuft und läuft ein Guter. Ich habe ja, wie heißt der? Basvaldo.
Ja, José Basvaldo, ja.
Fantastischer Spieler. Wo Daum gekommen ist, habe ich nochmal zusammengesessen, wo Daum da war, mit, wer war dabei? Basvaldo war dabei, Sammer, wir haben Sammer, ja, da habe ich ja selber gesehen. Sammer, Basvaldo und wer war, in, ich weiß nicht, wer noch dabei war. Auf jeden Fall, und Daum kann sein, sind wir in Stuttgart, ein kleines Essen, und dann sage ich zu Daum, ich sage, es kann doch nicht sein, dass du Basvaldo nicht aufstellst. Ich sage, das ist ein super Spieler. Ich sage, ich weiß nicht warum. Und der Story ging, die Spieler auch ein bisschen so, weißt du. Und plötzlich sagte Christoph, Klappe halten, ich entscheide hier und er spielt nicht. Er konnte nicht mehr gegen diese Diskussion. Also, weil, ja gut, du musst, wenn du ein neuer Trainer bist, machst du oft ein Vorbild und sagst du, ich habe immer die besten Spieler angegriffen. Ich habe nie die schlechten angegriffen. Oft schlechtere Spieler, die gut arbeiten, mal einen schlechten Pass spielen. Die Spieler habe ich nie angegriffen. Ich habe immer nur der, die es entscheiden können, angegriffen. Weißt du? Aber auf jeden Fall, Sommer habe ich ja selber gesehen. Ich habe damals gesagt noch, Sommer und Kirschen holen. So frühzeitig. Beide. Und eigentlich waren beide schon in Leverkusen. Und dann hat Meyer Vorfelder mit Verteilung von damals Osten, weißt du, ist Sommer dann noch nach VfB gekommen. Ich habe damals zu Matthias gesagt, Matthias, wenn du rüberkommst, da war die Mauer noch da. Ich sage, wenn du rüber willst und rüberkommst, ich helfe dir, brauchst dir keine Gedanken zu machen. Und da waren sie in Österreich in Trainingslager mit Dynamo Dresden. Und dann hat er sich nicht getraut. Ist auch gut, weil 3 Monate später, 4 Monate, war dann auch viel die Mauer. Und dann ist er trotzdem nach VfB gekommen. Also. Und dann, wenn es noch, ja, Frontzeug oder so, ich habe ja nicht so viele Spieler geholt. Ja, Katanec. Mit Oliche bin ich in Wales beim Spiel, weil ein Manager hätte gesagt, ein Spieler, ich kenne seinen Namen nicht mehr, war mit V, Fila oder sowas, bei Kroatien, Jugoslawien damals wahrscheinlich noch.
Ja.
Weiß ich nicht mehr. Der Superspieler, schau dir die an, ist billig, kannst du holen. Und wir sitzen bei dem Spiel, war in Cardiff, nach meiner Meinung. Und ich sage zu Hermann, Katanec, der lange da, Superspieler. Der war damals 22, glaube ich,
vor
der VW. Und dann bin ich zurückgekommen und dann ist immer dasselbe, Uli, dieser Spieler, geh hinterher. Oder mit der Sommer, oder mit der. Und dann hat Uli alles gemacht. Der hat auch wieder seine Leute auch so ein bisschen gekannt und dann ist er hinterhergegangen. Und dann war der Erste, war mit Katanec, er war zu jung, Jugoslawien. Du musstest 26, 27 Militär gemacht haben, dann darfst du raus aus Jugoslawien. Oder, was wir damals noch nicht wussten, du spielst 2 Olympiades.
Ja.
Und der Katanec hat dann mit 17 und 21 2 Olympiades gespielt. Und dann ruft er mich an, wir können ihn kriegen, weil das und das. Uli, ja? Ich sage, Uli, hast du ihn noch nicht?
Hast du ihn noch nicht?
Du bist schon zu spät. Nee, weil das war der Grund, dass Katanec so jung aus Jugoslawien raus durfte.
Die Verhandlungen hat also offenbar nicht der geführt, der qua seiner Position heutzutage zumindest dafür verantwortlich war, nämlich Hermann Ohlicher. Der war doch eigentlich der Manager, der müsste doch sowas machen.
Ja, ich habe mit Hermann einen sehr guten Kontakt gehabt, aber auch Hermann, ich habe, was ich gerade gesagt habe, ich war der Boss.
Ja.
Und ich komme mal am VfB-Gelände, war Training normalerweise, Sonntagmorgen oder Montagmorgen, weiß ich auch nicht mehr, und ich sehe die Spieler nicht. Ich sage, wo sind die Spieler denn? Ich gehe zum Pförtner, ich sage, wo sind die, wo sind alle? Also, die haben Besprechung mit Olige da. Ah, Besprechung mit Olige, ich wusste mal gar nichts. Mach die Tür auf, ah, guten Morgen, mach die Tür zu, setz mich hin, ich sage, mach mal weiter. Ja. Mach weiter. Und dann habe ich Hermann gesucht nachher, Hermann. Ich bin der Boss hier. Und wenn du was sagen willst, dann sagst du das mir und dann sprechen wir darüber und dann sage ich ja oder nein. Das geht oder das geht nicht. Aber nicht außen der Trainer rum und sagen, so muss sein. Weißt du, ich war so. Aber ich habe weiter, war ja super. Mit Hermann, der hat auch so viel Ahnung vom Fußball, dass er auch genau sieht, was ein guter Spieler ist. Das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder.
Ja.
Also ich sehe das überall. Bei Ajax hat jetzt neue Leute, haben nur Rubbish gekauft. Nichts, null. Viel ausgegeben, fast 100 Millionen ausgegeben, ist nicht ein guter dabei. Weißt du, dein Verein, so, sprech nicht von Bayern München, mit viel Kapital und so, aber wie VfB, du lebst im Grunde genommen, was kaufst du, was verkaufst du. Was sonst kannst du deinen Etat gar nicht halten.
Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum Ajax Sven Mislintat auf der Liste hat. Den Mislintat, der ehemalige Ja. Sportchef hier, Sportdirektor hier, der also, wurde im Winter jetzt
ja, aber wie kann man, aber wie kann man den jetzt holen? Hat er bei VfB nichts auf die Beine gestellt?
Naja, er hat schon was auf die Beine gestellt. Das hat halt dann auch da wieder, wir hatten es vorher schon besprochen, die guten Sachen bleiben selten so hängen wie die schlechten Sachen. Und Fehler kann man ihm durchaus anlassen, wenn man den aktuellen Kader sieht. Den hat er auch er gebaut. Ja, den hat er zusammengestellt. Aber grundsätzlich hat er in den 3,5 Jahren, sag ich mal, ich würde es als ausgewogenes
ausgewogene gegen den Abstieg gespielt.
Das ist richtig, ja. Ja.
Ja gut, wir kamen aus der zweiten Liga, aber ich glaube, das...
Genau, ja. Also du musst ja immer sehen, das ist schon auch ein Aufstieg mit dabei. Die erste Phase war gut, die zweite Phase war nicht so
erfolgreich. Ja, zweite Liga war gut.
Also zur zweiten Liga hoch, das erste Jahr Bundesliga war stark, 9. Platz, das 9. war in Ordnung.
9.
Das ist, ja, ich, aus deiner Warte raus wahrscheinlich nicht mehr. Ja,
nein, ich bin damals jetzt ein bisschen kritisch natürlich. Ja. Weil ich sehe bei Ajax, aber ich mal die Namen vorbei sehen gehen.
Ja.
Und sage, mir steht dabei, er hat bei VfB eigentlich die letzten Jahre nichts zusammengebracht.
Ja.
Also da verstehe ich nicht, dass ein Topverein like Ajax mit hunderten Millionen auf dem Konto, dass die ihm dann daran lassen. Und er kennt auch die holländische Mentalität nicht und so weiter, weißt du. Da habe ich gedacht, was machen die jetzt wieder, Ajax?
Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht klar, ob sie ihn rauslassen. Wenn ihr die Folge hört, kann es sein, es ist schon, sind Tatsachen geschaffen worden.
Wo meinst du?
Naja, wenn bei Ajax. Also wenn wir
ja, nee, bei Ajax. Also in Holland ist die Presse voll drauf, dass ein Holländer haben will.
Ja, okay. Dann werden wir das ja sehen. Am 17. Mai, wenn ihr diese Folge hört, wer dann schlussendlich recht.
Was
recht
hat er? Hatte. Ist er noch beim VfB?
Nein. Er wurde freigestellt. Also er ist seit November, ja. Mitte November, sowas.
Bevor Labbadia kam.
Labbadia kam, also ist es Anfang Dezember. Dann war er, ja, Anfang Dezember, ist er nicht mehr beim VfB. Ja. Wer hat Hermann Ohlich ja nachher abgesägt? Du sagst, du bist der Boss gewesen. Hast du ihn auch abgesägt? Nee, deswegen kam Dieter Hoeneß oder nein, wie lief nein. das?
Ich weiß gar nicht, wo ich gegangen bin, war der Hermann doch noch da.
Ja.
Also das ist nach meiner Zeit gekommen. War nach meiner Zeit.
Okay.
Dann waren die parallel da, Hoeneß und Ohlich.
Ja.
Okay.
Ja, ja. Ich weiß, Hermann war, ich habe mit Dieter Hoeneß ja, was ich erlebt habe, Kaiserslautern zu Hause, den Tag, wo ich entlassen bin.
Ja.
Das war irgendwo im März oder sowas. Wir spielen in Kaiserslautern. Ich habe ein paar Verletzte. Sogar der Jübner hat gespielt den Tag, der später gestorben ist.
Sogar der Jübner. Alex. Axel Jübner, ja richtig.
Der später gestorben ist. Der hat noch gespielt den Tag. Und Hotic macht die Kiste gegen uns. Der war ja früher bei uns.
Ja.
Das ist ja auch so eine Geschichte, was gelaufen ist beim VfB. Lass mal so. Vorher, Hotic kommt nach VfB. Ich sage, ich brauche Hotic nicht. Ich sage, ich habe Gaudino, ich brauche Hotic nicht. Aber dann haben sie das durchgesetzt, weil die haben einen Deal gemacht mit den Kickers. Der Preis ist normaal 300.000 en wir bezahlen 600.000. Weil das kam von der Stuttgart Kickers,
ja.
Dass sie das den auf, wie heißt das?
Etat
teilen.
Ja. Ja.
Und en Falk gesagt, nein, ich teile nicht mein Geld, mein Stadion. Und das ist dann mit den beiden aufgelaufen und dann haben sie das geregelt mit der Kauf von Hotic.
Okay.
Haben sie mehr bezahlt für Hotic. Und ich bin dann der Dumme, weißt du, ungefähr. Und dann ist mein Vorfelder ist in Urlaub in Florida, bei Axel, weißt du. Und an dem Moment, wo er weg war, sage ich, Uli Hoeneß wusste, ich muss ihm los, Uli Schäfer, wusste, dass ich ihn loswerden will. Ich sage, ich habe nichts an ihm. Nice boy, guter Fußballer, aber was soll ich damit? Und er sagte zu mir, ich kann ihn verkaufen nach... Wo ist er hingegangen? Kaiserslautern,
ja.
Er sagt, und wir verdienen auch noch dran. Ich sage, dann muss hem gleich verkaufen. Und das haben wir ohne MV gemacht.
Ja.
Und von daar auch kommt auch der Riss, weißt du, zwischen ihm und mir, du lass mich da dumme stehen, weil er ist in Florida. Und er sagt Axel zu ihm, sag mal, hast du deine Bude nicht mehr im Griff? Wieso? Die haben den Hotels weiterverkauft und du weißt gar nichts. Oh, da war der sauer, du, der MV. Aber auf jeden Fall, wir spielen gegen Kaiserslautern, da war der Hoeneß auch schon beim Verein. Und dann während das Spiel, das wird auch 1-0, Hotic scoret auch noch die Kiste. Die spielt
ausgerechnet.
Der Klassiker, das ist ausgerechnet. Ja, Klassiker, das ist klassisch. Ja. Und dann kommt Bung, unser Doktor von VfB, wie hat er wieder geheißen?
Damals, kann ich dir nicht sagen.
Er kommt auf jeden Fall, klopft mir auf die Schulter und sagt zu mir, du musst wechseln. Doktor? Was? Wechseln? Wer sagt denn das? Dann sagt er, der Dieter, sagt er. Der Dieter sagt, du musst wechseln. Ich sag, sagt der Dieter, dass er meine Nase lecken kann.
Ja?
Ich sag dir, solange ich hier bin, hat er nichts zu sagen. An dem Sonntag war der, auf der Samstag, war der Meier Vorfelder nicht da. Der war in Ostdeutschland.
Ja.
Damals in Dresden, weißt du, Politik gesehen und so, ja. Damals. Und dann sind die sonntags wahrscheinlich zurückgekommen und dann habe ich gespürt, bei der Nachbesprechung, war immer so eine Nachbesprechung am Sonntagmorgen, 1-0 verloren. Ich denke, hier läuft was. Hier. Und dann habe ich ausgeholt nach MV.
Ja.
Weißt du, richtig, das der Fist-Ding vom Kopf her und so weiter. Und dann bin ich richtig ausgeflippt. Okay, gut. Und das haben sie ihm nicht erzählt. Den nächsten Morgen, so was ich gehört habe, pass auf, Margret hat immer noch versucht, MV zu überzeugen, entlass ihn nicht, entlass ihn nicht. Und dann haben sie mich doch entlassen. Dann war Dieter Hoeneß war dabei natürlich. Weil der wollte seinen Freund Röber holen.
Ja.
Und auf jeden Fall, dann ist es soweit, sie haben mich entlassen. Dann ruft der Uli Schäfer mich an, nachts um 12, Sonntagabend, ob ich um 9 in der, auf dem Club sein will. Ich sage, Uli, du brauchst mich nicht anzurufen, ich weiß jetzt schon, was läuft. Ich sage, weil ich bin immer um 9 da, also da brauchst du mich nicht anzurufen. Und dann bin ich auf dem Club, 9 Uhr, und dann kommt der MV reingestiefelt, steht neben mir, bist entlassen, und wieder weg. Weiter gar nichts, weißt du, weil er war sauer. Weil er hat dann seinen Freund angerufen, der hat sich later von der Brücke gestürzt, der Fußballmanager. Der hat sich, ich kenne den Namen, kann ich auch nicht mehr. Aber sein Freund hat er gleich angerufen, wir haben ihn, er ist raus.
Ja.
Und am nächsten Morgen liest er die Zeitung, wo groß drin steht, Fisch stinkt vom Kopf her. Also, er hat mich im Prinzip entlassen und gleichzeitig steht drin, was ich von ihm halte.
War wahrscheinlich der Oscar wieder am Werk.
Ja, ich weiß nicht. Nein, es war, da waren mehr dabei. Und dann haben sie eine Woche, hat er nur Gegenwind bekommen, MV.
Ja.
Und dann plötzlich war es vorbei. Weil er hatte die Macht in mit der Presse und da mit seiner Position. Er konnte was machen. Und dann hat er, wurde das beruhigt. Und dann sind sie, das nächste Spiel war Bayern München.
Ja.
Und die haben sie auch verloren damals. Und ich sage noch, Präsident, so, immer mit mich selber. Keine gute Aktion. Was in der Zeitung steht, ich hätte nichts gemacht. Ich hätte ihn spielen lassen gegen Bayern München, dann hätte ich verloren wahrscheinlich und sagen, was will man mit dem? Raus mit ihm. Und dann wäre er groß dagestanden damals.
Der Fischding vom Kopf her, erinnerst du dich? In unseren Archiven habe ich gefunden, der Apfel verrottet von innen. Aber das macht, keinen großen Unterschied.
Nein. Ich habe gesagt, der Fischding. Ja. Und da habe ich dann gesagt, auch der Apfel rottet von innen. Ja. Das ist genau dasselbe.
Ich habe, wir hatten es vorhin von schönen Spielen oder von Spielen, die in Erinnerung geblieben sind. Und wir haben über das Taktische gesprochen. Aber du hattest ja auch noch andere Fähigkeiten, die eher so ein bisschen psychologische Natur waren. Vor dem Spiel, vor dem legendären Spiel 3-0 gegen die Bayern, hast du die Trikotnummern getauscht. Das Klinsmann hat dieses legendäre Fallrückzieher-Tor mit der Nummer 3 geschossen. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, das zu machen?
Weil ich auch ein Idiot war in der Zeit. Weil ich lief damals ab und zu bei einer Wahrsagerin. Und ich sagte, das ging nicht gut mit VfB. Ich sagte, was muss ich machen? Und dann hat sie zu mir gesagt, bring mir mal die Daten von Spieler. Und dann habe ich so, weißt du, Geburtsdaten und so weiter. Und dann hat er gesagt, der das. Und er hat auch gesagt, Trautner ist der bessere Torwart. Ich sagte, da bin ich noch nicht so sicher. Weißt du, das kam auch noch. Ich sagte, lass mal. Und dann, also bei Nummer 3 ist der Nummer von Jürgen Klinsmann. Das ist sein Lucky-Zahl. Ich sage, okay, gut. Also ich sitze da mit Jürgen, um ihn zu überzeugen, mit Nummer 3 aufzulaufen. Weil er hat ja nicht getroffen davor. War eine schlechte Verfassung.
Ja.
Und ich sage, sprich mit ihm. Ich sage, Jürgen, ich habe eine Idee. Ja, was der Trainer? Du hast ja immer die Nummer 9. Ich sage, weißt du was? Wir lassen die mal mit Nummer 3 auflaufen. Wieso, das ist der Trainer? Dann glauben die alle, du bist Verteidiger. Und bevor die es wissen, hast du ein Tor geschossen.
Hast du ihm also nicht gesagt, dass der Typ von der Wahrsager
ist? Nein, da haben wir gar nicht drüber geredet. Aber auf jeden Fall, er macht die Kiste, ein super Tor. Aber wie der Entwicklung von dem Ball. Ich glaube, Sigurd Finnsson schlägt einen Pass über 70 Meter nach Schäfer. Günther. Ja. Und Günther nimmt ihn aus der Luft.
Direkt.
So, mit der Innenseite, ja, über Flügler, über seinen Kopf. Und Klinsmann, Fallrückzieher, ein wunderschöner Angriff, wunderschönes Tor. Das war das Beste, was wir je gesehen haben. Also. Und dann später, ich habe ja noch ein Ding gehabt mit Jürgen und mit Karl Allgäuer. Ja, Jürgen war immer mit Karl Allgäuer zusammen. Und ich habe gesehen, dass Jürgen immer nach Karl geht. Und Karl eigentlich nie nach Jürgen. Also Karl war der Stärkere. Jürgen war auch jünger. Und da habe ich ihm gesagt, Jürgen, merkst du das, dass du immer dahin gehst und dass er nie zu dir kommt? Hat er mir angeschaut, so, ja, keine Ahnung. Ich sage, dann pass mal auf. Und dann habe ich gesagt, vorhin, die schliefen auch zusammen. Dann habe ich die auseinandergeholt. Dann, weil, weißt du, ich kenne das von Holland, also aus Eisschlittlaufen, zwei große Stars, Verkerk und Schink.
Ja.
Da hat, der Verkerk war immer der Bessere, obwohl der Verkerk, of, Verkerk war immer der Bessere, obwohl der Schink, 1,90 Meter, ein Tier, eigentlich viel mehr Klasse hatte. Aber es kam nie raus. Die hat es auseinandergeholt und sagt so, Eigen, du gehst deinen Weg, du gehst deinen Weg. Und dann, meine Meinung ist, Klinsmann dann noch besser geworden. Mehr selbstbewusster. Weil das gehört ja da zusammen, selbstbewusster. Und nach sicher Augenblick war das so ein paar Wochen, Monate, dann sitze ich so auf der, ich vergesse nicht, ich sitze auf der Massagetafel, wir gehen ins Spiel, wir müssen mit dem Bus weg. Und dann kommt Jürgen nach mir zu, Trainer, darf ich was fragen? Nee, ist okay. Ja, was denn? Ich sage, dass du wieder schlafen willst mit Allgäuer. Ja, ich sage, jetzt ist okay. Jetzt mach sein eigen Ding. Also bevor sag, was er will, sage ich so, ja, nee, jetzt weißt du Bescheid.
Ja.
Das ist eine andere Einstellung zu der Sache. Das sind so Kleinigkeiten, wobei eine selbstbewusster wird.
Die kamen ja, haben beide quasi einen ähnlichen Weg, beide sind in der gleichen Ecke aufgewachsen, beide kamen über Kickers zum VfB.
Das waren auch gute Freunde. Ja. Aber der Karl war der Ältere.
Ja.
Aber der Karl war ja immer mehr mit jüngeren Spielern beschäftigt. Nicht mit Sigurd Finsson und nicht mit Buchwald und so, weißt? Die anderen großen Jungs. Karl war ein bisschen so mit den jüngeren Spielern, die aufzubegleiten oder was auch. Aber da kannst du auch zu weit hingehen, dass der Spieler sich nicht entwickelt. Der Jüngere. Und das habe ich dann so mal zu Jürgen so gesagt. So, okay, aber danach war es okay. Dann schlafst du mit ihm. Jetzt, dein Geist weiß Bescheid.
Wenig später, 1990, hat man dann gesehen, zu was er in der Lage ist. Ja. Jürgen bei der Weltmeisterschaft in Italien ging, sage ich mal, international sein Stern auf.
Ja, ja.
Und auch wenn er, glaube ich, schon kurz davor zu Inter gewechselt ist.
Ja, davon, ja, genau.
Aber das war natürlich dann für das große Publikum, das Turnier, wo man das gesehen hat.
Ich habe mir ja verboten, er wollte ja nach Monaco.
Ja.
Da habe ich gesagt, du kommst nicht nach Monaco, du bleibst hier.
Vom VfB aus heute, okay.
Ja, nein, Trainer, ich will dahin. Und ich sage, du bleibst hier, weil ich gebe dir ein Vorbild. Wenn du kein Nationalspieler bist und du gehst ins Ausland und du schaffst das nicht auf Sprung, dann bist du forever auf der Seite.
Ja.
Guck nach Rudi Völler. Rudi Völler geht nach Rom. Rudi Völler war schon ein Star in Deutschland. Also, der geht nach Rom, der trifft keinen Ball, erste Halbjahr. Aber sie haben immer an ihm festgehalten, weil er war Nationalspieler in Deutschland. Also, er muss gut sein. Wenn der nicht in der Nationalmannschaft gespielt hätte, Rudi, damals, wäre er auch auf der Seite geschoben. Was auch geht, ist ins Ausland. Du bist im Ausland, bist ein Ausländer. Also, da musst du bringen. Und da habe ich gesagt, nein, du musst erst Nationalspieler, dann darfst du gehen. Jetzt kommt Inter, weißt du, kommt er zu mir, was muss ich machen? Sofort.
Ja.
Ha. Waren ja schon Matthäus und Bremer, waren ja auch schon da. Wenn ich
die sind zu dritt, glaube ich.
Ja, ja, Matthäus und Bremer waren da.
Die waren
aber
schon
ich
da,
habe damals zu ihm gesagt, auch, wo das gekommen ist. Ich sage, jetzt bist du reif, du kannst gehen.
Ja, Il Tedeschi, die Deutschen. Ja, das war, Inter hatte diese drei Deutschen, Matthäus, Breme
und
ACR die drei Holländer mit
Gullit,
Van Basten und Rijkaard.
Und so legendär, genau. Dann eben dieses 90er Achtelfinale im San Siro mit der quasi niederländischen Fraktion und der deutschen Fraktion.
Mailand also gegen Inter, wenn man so möchte.
Genau, Wahnsinn.
Das ist ein schöner Übergang zu unserem nächsten Infoblock, den wir jetzt gleich einspielen. Wir springen jetzt zurück in den Beginn dieser UEFA-Pokalsaison 88, 89.
die UEFA-Cup-Saison 88-89. Der UEFA-Pokalwettbewerb 88-89 war die insgesamt 18. Ausgabe des Wettbewerbs, seitdem er vom Europäischen Kontinentalverband aus der Taufe gehoben wurde. Anders als heutzutage bei seinem Nachfolgerwettbewerb Europa League gab es ausschließlich K.O.-Runden. Aus dem deutschsprachigen Raum gingen damals eine ganze Reihe Teams an den Start. Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen, der FC Bayern München, der 1. FC Köln und der 1. FC Nürnberg vertraten die Bundesliga. Die DDR entsandte 1. FC Lokomotive Leipzig und Dynamo Dresden. Aus Österreich waren SK Sturm Graz, First Vienna FC und FK Austria Wien im Wettbewerb vertreten. Aus der Schweiz spielten FC Aarau und Servet Genf mit. Der VfB Stuttgart scheiterte beinahe schon in der ersten Runde. Gegen den ungarischen Nobody-Verein Tata Banja Banjas SC mühte man sich zu einem 3:2 Gesamtsieg. Nach einem soliden 2:0 in Stuttgart und einer 1:2 Niederlage in Ungarn. Klarer war da schon die Runde 2 gegen den kroatischen Spitzenklub Dinamo Zagreb. Der 3:1 Auswärtserfolg ebnete den Weg in die nächste Runde. Beim 1:1 in Stuttgart schonten die Schwaben ihre Kräfte. Die dritte Runde war eine klare Angelegenheit. Der holländische Club FC Groningen wurde mit 3:1 und 2:0 geschlagen. Der VfB nahm das Viertelfinale ins Visier. Es wurde eine wahre Fußballschlacht. Gegen Real Sociedad San Sebastian, den Stolz der Basken, musste man sogar ins Elfmeterschießen. 1:1 stand es nach 2 Spielen und einer Verlängerung, die Entscheidung fiel vom Punkt. Mit 4:2 setzte sich der VfB schließlich durch und bekam es im Halbfinale mit Dynamo Dresden und dem gefährlichen Thorsten Gütschow zu tun, dem Top-Torjäger des DDR-Spitzenclubs. Er sollte insgesamt 7 Treffer im Wettbewerb erzielen, ein 1:0 in Stuttgart und ein Remis in El Florenz sicherten dem VfB den Finaleinzug.
Das war die Chronologie der Spiele bis zum großen Finale. Auch das mit Hin- und Rückspiel damals. Das heben wir uns natürlich auf für später und gehen jetzt nochmal in diese Zeit. Ari, war das wirklich so, dass es gegen die Ungarn von Tatja Banja wirklich eng war? Also,
das war gar nicht eng. Okay. Das war, zu Hause haben wir 2:0 gewonnen und wir kommen 1:0 in Führung in Tatja Banja.
Ja.
In dem Moment dann haben die Auswärtstore noch doppelt gezählt.
Ja.
Also in dem Moment mussten sie schon 4-1 gewinnen. Wollen sie noch weiterkommen. Und dann war es 1-1 und kurz vor Schluss ist dann das 2-1 gefallen. Also eine Minute vor Schluss, glaube ich, auch so. Und das, der Töpperwien war damals der Mann, der das
Moderator
war. Ja, ja. Für Radio oder was auch. Und dann bin ich... Wie komisch es auch ist heutzutage. Auf der Bank hat er gefragt, kannst du die letzte Minute mit mir oben sitzen? Zu kommentarieren. Und dann war ich oben bei Töpperwien.
Ja, auf der
und
Tribüne.
Hat das Spiel am Ende mit ihm kommentariert.
Verrückt.
Total verrückt. Und beim Elfmeterschießen war auch eine Story vorweg. Ich habe mal mit Eike geübt. Ich habe mal zu Eike gesagt, ich neem 100 Elfmeter und ich gehe alle 100 rein.
Ja,
da waren wahrscheinlich 20 oder 30, die wir geschossen haben. Aber alle 30 rein. Und dann habe ich gesagt, du hast gar keine Ahnung, wie du stehen musst, um einen Elfmeter zu halten. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie einer steht, was logischerweise meisten Fälle die Ecke wird sein, wo er schießt. Er hat noch nie einen Elfmeter gehalten. Und daher nimmt er 2, glaube ich, in San Sebastian. Also Eike war eigentlich schlechter Elfmeter.
Also nicht der Elfmeter-Killer, wie man heute sagt.
Da war er nicht.
Genau so hatte ich ihn auch in Erinnerung. Und ich durfte das Spiel damals nicht schauen, weil ich war noch ein bisschen zu klein. Das heißt, ich durfte das Elfmeterschießen nicht mehr angucken.
Ja.
Und er hatte weniger und dachte, okay, das geht in die Hose, weil er bis dahin eben keine Elfer gehalten hat. Und dann liest du am nächsten Tag in der Zeitung, dass er das Ding doch gewonnen hat. Und denkst, das kann überhaupt nicht sein, weil der hält doch keine Elfer.
Dann ich habe das mit ihm geübt.
Ja.
Richtig Elfmeterschießen. Ich sage, wenn ich so ankomme, zum Beispiel. Mein anderer Torwart, Köpke.
Ja.
Köpke ist klein.
Ja.
Da war ich in Nürnberg, weil der Köpke der Torwart.
Ja.
Und dann habe ich mit Köpke so trainiert, durch seine Größe. Links, rechts, Köpke kommt raus, Bogen, Tor.
Ja.
Köpke kommt raus, Bogen, Tor. Ich sage, du musst auch mit deiner Größe spielen. Du bist klein, also du kannst nicht so weit rausgehen. Du kannst weit rausgehen, habe ich gesagt, wenn der Spieler, wie ich dann in dem Moment, auf den Ball schaue. Und noch dich nicht gesehen habe. Aber sobald ich drehe und ich gucke, dann weißt du musst zurück. Weil das Level Ja. Von, die können das. Dann liegt der Ball eigentlich über die. Also so sind kleine Dinge, die man manchmal einem Spieler beibringt, auch als Spieler.
Was hat, wollte ich gerade ansetzen. Was haben denn die damaligen Torwarttrainer gesagt, wenn du jetzt plötzlich hier auch noch den Keepern beibringst, wie sie Elfmeter zu halten haben?
Nee, pass auf. Damals hatte ich ja gar keinen richtigen Torwarttrainer.
Okay.
Also, das haben sie mir noch gefragt. Anderlecht, wo ich da war, hat einer, die macht eine Story about Torwarttrainer.
Ja.
Ich sage, damals hatte ich noch gar keinen. Also, da habe ich selber immer gemacht. Ich bin bei Feyenoord Rotterdam zum ersten Mal konfrontiert mit einem Torwarttrainer.
Okay.
Und der Torwarttrainer hat zu mir gesagt, Pim, er war ein alter Nationalspieler auch.
Ah, ja, ja.
Du weg, du schießt alle kaputt, weg hier. Also ich durfte gar nicht mehr schießen, maar ich schieß die Torwarte kaputt. Aber gut, das habe ich immer selber gemacht. Und das Schöne von der Geschichte ist, er war auch gleichzeitig Nationaltorwarttrainer. Ja. Und wenn er nicht da war, dann konnte ich mal wieder schießen. Und dann kommt er zurück und hat einen Torwart, der erste Torwart, habe ich seinen Finger aus dem Ding geschossen.
Ausgekugelt.
Da war er böse, wenn er zurückkam. Da habe ich immer gesagt, weg hier. Und dann, ab dann habe ich gar nicht mehr mit. Aber ich habe Diskussionen gehabt mit dem Torwarttrainer, weil ein guter Kumpel von mir, der ist immer mit mir mitgegangen, dann nachher. Ein super Torwart, auch ein super Torwarttrainer war er schon verstorben. Und, aber ich habe manchmal mit ihm eine Diskussion gehabt. Das sagst du als Torwart, aber ich bin Spieler. Also ich gucke auch, wie du stehst. Also haben wir so oft die Diskussion gehabt. Ja. Er will das. Ich sage, wenn du das machst, dann mache ich das. Was?
Ja.
Also du kannst mit beide kann man viel
beide machen. Beide Perspektiven kann man. Verstehe das. Diese beiden Spiele gegen Dynamo Dresden, waren das die beiden Spiele, wo der Feuerkopf, hat man ihn geheißen damals, Matthias Sammer, euch so auffiel, dass er den müssen wir unbedingt verpflichten. Ja. Waren das diese beiden Spiele?
Wir waren nach dem Spiel in Dresden, habe ich mit Matthias zusammengesessen. Damals habe ich das schon gesagt zu ihm. Komm rüber. Ich habe dann zu MV gesagt, Kirsten und Sammer, seit der Jugend spielen die zusammen. Ich sage, beide musst du sofort holen. Weil der Bayer so, Klinsmann, der geht wahrscheinlich weg oder was auch. Ich sage, du brauchst einen Stürmer. Weil das Jahr, dass es schlechter ging, haben wir keinen Stürmer gehabt. Klinsmann war weg, da wollten wir Chor von Kaiserslautern, sollte kommen, Chor. Gute Stürmer. Aber der ist vom Arzt gesagt, nein, der ist verletzt oder den holen wir nicht. Und dann ist gekommen, er von Hamburg, glaube ich, der geheißen, der Stürmer. Er war in Hamburg, hat später noch einen sehr schweren Unfall gehabt in der Tschechei. Auch ein Kopfball, ungeheuer.
Aus Huber fällt mir ein,
war nie beim VfB und noch ein bisschen zu spät eigentlich.
Ja, gut. Ich bin bei Bochum gegen Hamburg. Pokalspiel. Bei nächster Gegner, weiß ich auch nicht warum. War ich bei dem Spiel. Und dann bin ich zurückgekommen bei Uli, vergesse ich nie. Ich sage, Uli, ich habe jetzt einen Stürmer gesehen, den will ich nie in meiner Mannschaft haben. Und was denkst du? Ja, drauf, der spielt bei uns. Also, ich wollte ihn nicht, aber weil wir nichts gefunden haben, haben sie gesagt, wir brauchen was.
Ja.
Okay. Wie hat er das geheißen, Mensch?
Dank Internet, wisst ihr was? Manni Kastel.
Nein, nicht? Kastel, ja klar.
Doch, Manni Kastel. Manni Kastel, lebt
verdrängt.
Lebt heute in Nürnberg, glaube ich.
Ja, kann sein.
Aber ich
habe ein Spiel gesehen mit Hamburg gegen Bochum. Ich sage, nein, das ist nicht mein Mittel. Pass auf. Ich habe ja auch als Trainer, er hat sicher gute Spiele gemacht, aber nicht so, wie ich Fußball spiele.
Ja, 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 ja.
Weil darum geht es immer. Du hast einen Trainer, der hat eine Idee und ja, ich habe immer gesucht, dass der beste Spieler spielt. Also intrinsiek die beste Qualität hat.
Ja.
Und muss ich ein bisschen mit der Mannschaft muss ich ein bisschen hin und her schaukeln, dass alle spielen können und das war kein Spieler, so wie ich mir ihn vorstelle. Aber der war trotzdem bei uns.
Kirsten ging dann nach Leverkusen. War der Rainer Kallmund schneller. Der hat den Ulf Kirsten und den Olaf Thom. Thom hieß er. Eingesackt hat.
Thom ist der. Wer ist dann nach Hamburg gegangen?
Thom.
Olaf Marschall war der andere.
Olaf Marschall.
Der zu Kaiserslautern gegangen ist.
Und
da war noch einer.
Aber es sind einige gewechselt.
Ja, Gütschow, der war ja auch
von Dresden. Gütschow nicht, da war noch einer. Der ist jetzt ja Trainer irgendwo.
Thomas Doll?
Ja.
Ja, der ist jetzt Trainer in, Mann, ich habe erst kürzlich eine Doku gesehen drüber.
Irgendwo Terran.
Aber gut, das sind viele rübergekommen.
Irgendwo in Asien. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, und Gütschow, der war ja damals von eurem Gegner Dresden, der da alles zusammengeschossen hat, 7 Tore in den UEFA Cup Wettbewerb. Warum habt ihr den nicht?
Aber für mich war Kirsten der Beste.
Ja.
Nicht der Gütschow.
Hat sich auch nachher gezeigt. Also Kirsten hat die größere Karriere gemacht. Ja.
Weil ich habe ja gesagt, Kirsten und Sommer. Wenn du was willst aus außen, dann musst du den gleich holen.
Ja. Wie hat's dann Meier Vorfelder geschafft, den Matthias Sommer hierher zu lotsen? Ich habe Geschichten gelesen, die nahelegen, da stand plötzlich beim Papa ein Auto aus Stuttgart und der Türkei vor der Tür. Wie lief das?
Das weiß ich alles nicht.
Da war nur der Wunsch, dass er kommen soll. Wie er gekommen ist, ist dann egal.
Genau. diese Thematik, dass du quasi von Anfang an K.O.-Spiele hast, immer mit Hin und Rück, Auswärtstorregel. Wie beeinflusst das dich als Coach? Wie du musst ja da ganz anders, glaube ich, rangehen, als wenn man klassisch in der Liga spielt oder heutzutage mit Gruppenphase kannst du ganz anders, glaube ich, coachen, weil du weißt, du kriegst nochmal vielleicht eine Gelegenheit, hintenrum da doch weiterzukommen. Das war damals nicht möglich. Du hast diese beiden Spiele, do or die, entweder du kommst durch oder nicht.
Und du merkst ja auch, eigentlich heute noch sind das die schönsten Spiele. Wenn du nicht taktieren musst und es geht nur um ja oder nein, das sind bessere Spiele. Deshalb sind so Pokal ins Spiel und so, das sind alles schön. Das ist nur ein Spiel. Weil die anderen werden alle taktiert. Ich habe zum Beispiel, wo wir zu Hause gegen Neapel gespielt haben, habe ich mich überlegt, wir haben ja 2-1 verloren, 1-0 zu Hause gewinnen und du bist Europa-Sieger. Und da habe ich gesagt, mein Gott, wie mache ich das? Ich habe Kilo, habe ich nicht, weißt du so, defensiv. Und sag du, und ich habe dann gewählt für Offensive, wie ich immer bin. Ich sage, weil Maradona, Careca, die anderen da, Cannavale, wie sie alle heißen. Alle ich sage, ein, zwei Kisten machen die sicher. Weißt du, das sind zu gut. Die haben ja Bayern München ausgeschaltet in Halbfinale. Und dann habe ich für die Offensive gewählt. Und dann wird es 3-1 auf sicheren Augenblick und das Spiel ist verloren, 3-1. Und dann haben wir noch 3-3 gespielt und ein super Spiel. Keiner ist es vergessen, der dabei war. Und das ist auch schön. Weißt du, du kannst auch mal ein Spiel verlieren, aber es ist noch in die Gedanken. Das ist dasselbe mit Holland. Holland in 74 verliert, aber wir haben einen schönen Fußball gespielt. Wir sind noch in aller Munde. Das ist der einzige zweite Platz, der eigentlich jeder noch kennt.
Lass uns doch nochmal hören, was es rund um diese beiden Endspiele so alles an Wissenswertem zu notieren gab. Christian, bitte.
Die Finalspiele gegen den SSC Neapel. Es kam zum gigantischen Duell gegen den SSC Neapel mit Diego Maradona, der legendären Mannschaft vom Fuße des Vesuvs, die den Scudetto gewann und so die jahrelange Vormachtstellung der norditalienischen Clubs durchbrach, die neben dem argentinischen Superstar weitere Topspieler wie die beiden Brasilianer Alemão und Careca aufwies. Aber auch spätere Superstars wie den damals noch jungen Gianfranco Zola, der dem VfB Jahre später in einem europäischen Finale wieder begegnen sollte, aber das ist eine andere Geschichte. Die Süditaliener hatten im Halbfinale die Münchner Bayern ausgeschaltet. Das Hinspiel fand am 3. Mai 1989 in Neapel statt. Über 81.000 Zuschauer machten das Stadion zum Hexenkessel. Der VfB ging in Führung, obwohl Topstar Jürgen Klinsmann gelb gesperrt fehlte. Maurizio Gaudino traf die Italiener mitten ins Herz. Dann kam es zum großen Skandal. Beim 1:1 Ausgleichstreffer nahm Diego Maradona zunächst den Ball deutlich mit der Hand mit und schoss dann dem Stuttgarter Günther Schäfer aus nächster Nähe an dessen Arm. Dennoch entschied Schiedsrichter Gerasimos Germanakos auf Handelfmeter für Neapel, den Maradona verwandelte. Nach diesem Spiel und heftigster Kritik am Unparteiischen wurde Germanakos von der UEFA gesperrt. Dies zog jedoch keine weiteren Auswirkungen für ihn nach sich, da er nach dem Spiel ohnehin seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Gerüchten zufolge verbrachte er seinen Ruhestand in einem großzügig ausgelegten Haus, das in den Monaten nach der Partie wie von Zauberhand aus dem Boden wuchs. Der Brasilianer Careca traf in der 87. Minute zum 2:1 und zu allem Überfluss sah VfB-Kapitän Guido Buchwald auch noch eine gelbe Karte, fehlte also im Rückspiel gesperrt. Der VfB ließ sich dennoch nicht beirren, versuchte alles, um den Titel doch noch zu holen. Das 3:3 am 17. Mai 1989 gehört bis heute zu den legendärsten Partien, die jemals in Stuttgart gespielt wurden. 67.000 Zuschauer peitschen die Mannschaft nach vorn. Jürgen Klinsmann konterte die Führung durch Alemão und das zwischenzeitliche 1:3 nach Treffern von Ciro Ferrara und Caressa warf die Schwaben nicht um. Ein Gegentor von Fernando de Napoli und ein Tor von Olaf Schmäler stellten schließlich den Endstand her und die VfB-Mannschaft konnte unter stehendem Applaus immerhin erhobenen Hauptes vom Feld. Was blieb, war der Stolz über eine unglaubliche Europapokalreise und das bittere Geschmäckle, das der Auftritt des griechischen Schiedsrichters hinterließ. Ein Dreivierteljahr später, am 26. März 1990, endete die Ära Hahn mit dessen vorzeitiger Entlassung in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Hahn selbst kommentierte seinen Rauschmiss im Kicker mit den Worten: "Ich weiß nicht warum." Auf Tabellenplatz 6 lag der VfB nach 26 Spieltagen nicht genug für die Ansprüche von Gerhard Mayer-Vorfelder. Nach der 0:1 Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern, Torschütze, der vor der Saison vom VfB zu den Pfälzern gewechselte Demir Hotic, sagte Hahn: "Der Apfel verrottet von innen." Was MV nicht auf sich sitzen lässt. Er entlässt Hahn und beordert Willi Entenmann auf die Trainerbank.
Ich muss sagen, jetzt habe ich so diese Phase, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe, während wir diese Aufnahmen hier machen, denn jetzt beginnt so langsam das Kribbeln an meinem Unterarm. Ich erinnere mich gut an diese Zeit. Ich war ein kleiner Junge. Ich wollte mit nach Neapel, durfte ich nicht, aus guten Gründen. Hat mich meine Mama nicht gelassen, aber im Rückspiel in Stuttgart, da war ich dabei. Und es war natürlich ein Ereignis, oder generell diese 14 Tage, die vergisst du als kleiner Junge nicht. Wie war es denn für dich, Ari, als Trainer, vor diesen Spielen, vor diesen entscheidenden zwei Schlachten um einen möglichen europäischen Titel? Wie hast du dich gefühlt damals als VfB-Trainer?
Also, um das noch genau noch zu beschreiben, das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich gehe nur davon aus, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, dass das für mich ganz Normalität war. Weil ich habe so viel gewonnen in meinem Leben, das haut sich nichts mehr um. Weißt du? Ich habe gewonnen, ich habe verloren. Und das habe ich in meinem Leben auch akzeptiert, dass man auch mal verlieren kann. Obwohl man dann schon sauer sein kann, so ist es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich ganz anders war vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Ich bin da sehr nüchtern da drin. Manche verstehen das nicht. Aber wir haben verloren in München, 74. Dann habe ich das Spiel war zu Ende, wir waren in der Kabine, war so. Ich sage, wird Uli Hoeneß glücklicher sein in 20 Jahren wie ich? Also, wo sprechen wir von? Fußball war für mich ein schöner Sport, ein fantastischer Sport. Aber es war nicht lebensbedrohlich, lass mal so sagen. Weißt? Und so habe ich auch im Ring gestanden. Ich konnte gewinnen, ich wollte gewinnen, aber wenn ich verloren hatte und der andere war besser, dann, ja gut, das kann passieren. Also ich kann mich nicht mehr gut erinnern, wie ich bei diesen Spielen war. Natürlich, du weißt, wenn du die Spiele gewonnen hättest, kriegst du einen Ruhm in Stuttgart, der geht nie mehr weg.
Ja.
Aber ja gut, ich habe nie für Ruhm gearbeitet.
Die Tatsache, dass ihr in Neapel antreten musstet vor dieser Kulisse, gegen diese Mannschaft, gegen diesen Superstar und dein bester Angreifer, der fehlt gelb gesperrt. Wie seid ihr damit umgegangen? Jürgen Klinsmann durfte nicht mitmachen.
Ja, das sind die schlechten Sachen. Aber du konzentrierst dich nur auf, wer spielt. Nicht auf, wer nicht spielt. Und ich habe damals lange mit Hartmann gesprochen, wie er Maradona bespielen soll. Weil du dasselbe, zum Beispiel unser alter Meister Bayern München, Müller, der musst du nie kurz decken. Und da muss Maradona auch nicht kurz decken. Wenn Maradona angespielt wird, wenn du ihm kurz deckst, der dreht weg, links oder rechts bei dir. Aber du musst warten, ob er links oder rechts dreht, und dann musst du zuschlagen. Und nicht, wenn du kurz bist, er dreht dich weg. Das hat der Müller auch immer gemacht, mit seinem Arsch. Aber so, ja. Hat den anderen weggedrückt und dann ist er gelaufen. Und das sind so die kleinen Dinge, wobei du ein bisschen Griff kriegst auf so einen Spieler, aber nie. Du kriegst einen Spieler wie Maradona nie im Griff. Oder Cruyff oder Ronaldo. Es sind immer Momente, dann ist er weg. Weißt du? Aber die zu ein bisschen, dass das nicht bei jedem Moment ist, aber ein paar Momente, da müssen die anderen auch ein bisschen aufpassen. Und das sind Dinge, wo du dich auf konzentrierst. Zum Beispiel so Eike, habe ich gesagt damals, Careca, wenn er von rechts kommt, der haut ihm ins lange Eck. Also der kann Kiffer auf einnehmen. Immer. Er hat immer so, Careca kommt von der Seite und sucht immer das lange Eck. Das sind so Sachen. Ich sage, Nicht immer. Aber von 10-mal, 8-mal. Also dann kannst du auch das Risiko eingehen, sagst du.
Mache ich die kurze Ecke frei ein bisschen?
Ja, ja. Und dann lange Eck, da kann ich dabei. Das sind so kleine Dinge, die du beobachten musst im Spiel, wo du die Gegner siehst.
Wir haben es im dem eingespielten Part einen Skandal genannt, einen großen Skandal. Dieser Ausgleichstreffer von Maradona, das 1:1 in Neapel. Handspiel, Günther Schäfer, Schiedsrichterentscheidung. Erstmal liegen wir richtig. Würdest du es genauso beschreiben? Und wenn ja, wie fühlt man sich da draußen? Man ist ja machtlos.
Ja,
man
sieht das. Das ist das Schlimme auf dem Fußball. Das gibt es heute auch noch. Entscheidungen, wo du sagst, das kann nicht sein. Weißt du? Aber es hilft dir nichts. Der Schiedsrichter ist der Boss. Und du kannst mit dem schimpfen, was du willst. Aber je mehr du schimpfst, komischerweise, je mehr ist er gegen dich. Man sagt immer, der Schiedsrichter ist neutral. Ja, ja, hier. Ich sage, Maula, der Schiedsrichter hat auch immer Gefühle. Und wenn einer immer gegen ihn schimpft im Spiel, dann sagt auch manchmal, okay, hier hast du. Weißt du, das ist menschlich. Und deshalb habe ich von meinem Vater gelernt, mit dem Schiedsrichter als Fußballer schon, bin ich immer an die Grenze gegangen, aber nie drüber. Und ich habe auch nie geschimpft. Ich habe immer zum Beispiel gesagt zum Schiedsrichter, während des Spiels, wo ich gespielt habe, wenn mir etwas nicht gepasst hat oder sowas, einer hat immer faul gespielt, dann habe ich gesagt, Schieds, ja, hast du das und das gesehen? Was? Ja, der macht immer so und so. Dann automatisch achtet er dann ein bisschen darauf. Weißt du? Und ich habe ja, wie alle geheißen, unser Schiedsrichter, der Lange aus Köln, oder wo wohnt er? Der Lange, der umgefallen ist bei der WM, ist über den Ball gefallen, ist umgefallen.
Kann ich dir nicht sagen. Deutscher Schiedsrichter?
Ja, deutscher Schiedsrichter. Er war Schiedsrichter. Er hat mich gepfiffen, Barcelona Anderlecht.
Ja.
Hat mich gepfiffen, Barcelona Standard. Zweimal in Spanien hat uns gekillt.
Ja, gekillt. Mit seinen Entscheidungen.
Ja. Ja. Ehren, noch was oder sowas, weiß ich gar nicht mehr. Der Lange. Und dann hatte, der war ein Freistoß, um mal zu sagen, Simonsson hat den Ball in der Hand, Simonsson, weißt du, der Däne, war Barcelona, hat den Ball in der Hand, lässt ihn fallen, ein Dropkick-Freistoß, das noch nie gesehen im Leben, ein Dropkick-Freistoß, und der Kini, war das da, haut die Kugel rein.
Ja.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, Eulenkirchen oder Euskirchen, wie heißt er? Auf jeden Fall, ich sage zum Schiedsrichter, ich sage, Deutsch, Herr sowieso, wie er hieß, sollten Sie jetzt niemand normal pfeifen? Was? Sagt er so auf Deutsch. Ich habe doch das Abseits-Tor nicht gegeben. Und ich sage, seit wann ist Abseits? Aber kein Abseits mehr bei dir. Du musst spielen, weg. Und dann hat er später, ich habe noch mal in Köln zu ab und zu getroffen.
Ja.
Und dann ist er zu mir zugekommen. Harry, weißt du noch der Freistoß?
Ja.
Ich sage, leck mich. Also, das ist... Das war der Lange, ich vergesse ihn nie mehr. Aber das war so. Jetzt ist alles mit der Fahr doch ein bisschen gerechter. Aber ich finde noch immer, dass Entscheidungen treffen, wobei ich sage, hey, come on.
Aber gerade noch mal auf das Spiel, was gibst du dann deinen Spielern mit? Gerade, wir hatten den Elfmeter, aber es war auch noch die zweite gelbe Karte, die Guido Buchwald fürs Rückspiel dann auch, sagen wir mal vorsichtig, nicht mit einer ganz korrekten Entscheidung außer Gefecht gesetzt.
Er hat ihn gar nicht berührt. War vor der Bank, wo ich saß, wo es passiert. Sehe es noch passieren.
Was gibst du denn dann mit fürs Rückspiel? Also
über Guido reden wir dann nicht. Da reden wir nur über die spielen. Weißt du? Und wie man das spielen kann. Weißt du, es war immer so, wer nicht spielt, das wird nicht mehr benachrichtigt. Also, das war so. Der Gegner hat es mal, wir haben es mal, aber dass wir das zweimal haben gegen so einen guten Gegner in so einem wichtigen Spiel, das ist eigentlich peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, warum Klinsmann diese gelbe Karte in Dresden bekommen hat. Das war auch sowas nicht korrekt. Und der Germanakos ist ja später in Griechenland, war ja Vorsitzender von der Schiedsrichterkomitee.
Ja.
Weil wo ich in Griechenland war der, da habe ich immer geschimpft mit ihm. Ich sage, war, ist der da? Ich sage, da kannst du auch vergessen hier. Also, so. Und der ist Präsident hier bei euch. Hör auf. Da habe ich immer geschimpft mit ihm, wo ich in Griechenland war.
Jetzt haben wir die Situation, der Rückspiel steht vor der Tür. Es ist, sag ich mal, schwierig, aber nicht aussichtslos, dieses gesamte Finale noch zu gewinnen, das Ganze zu drehen?
Ja, ich habe damals mich für mich selber überlegt, ja, was, wie geht man so ein Spiel an? Man steht, wenn wir 1-0 gewinnen, was immer geht, dann haben wir den Pott.
Ja.
Aber ich bin nicht so ein Trainer, der sagt, mit nur defensiv Fußball und ein Ausbruch und, ja, und dass wir dann 1-0 gewinnen, weil ich auch den Eindruck gehabt habe, Maradona und so kannst du nicht absorben. Der wird irgendwie, man wird die Tore schießen. Und da habe ich nur dafür gewählt, Spiel offensiv, wir werden schon sehen, was rauskommt. Also es war mehr so vom Gefühl, mach ein Spektakel.
Ja.
Obwohl viele Trainer das ja nicht machen. Viele Trainer sagen, ich parkiere, was wir sagen in Holland, den Bus vor der Tor. Das
sagen wir in Deutschland auch.
Oh ja, wir parken den Bus,
ja,
und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber das wollte ich auch nicht, weil wir hatten so eine schöne Runde, weißt, yeah, du, alles. Mit einem Spiel kannst du alles kaputt machen.
Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass das heute noch ein Spiel ist, oder diese beiden Spiele, die positiv in Erinnerung bleiben bei vielen Fans, bei vielen Anhängern, bei vielen Beteiligten wahrscheinlich auch, weil du genau das gemacht hast. Nämlich zu sagen, ich kann doch jetzt nicht alles ändern, meine Ideale sozusagen verraten, nur damit es vielleicht klappt.
Ja, ja, nein, nein. Das ist genau, was ich sage in 74, dass die holländische Nationalmannschaft, 74 Zweiter, jeder kennt noch die Mannschaft.
Ja, ja. Der Fußball war überragend.
Also wenn du mich fragst, in 90, wer war Zweiter? Muss ich ja nachdenken erstmal. War keine Ahnung.
90 wüsste ich
zufällig. 90 wüsste ich zufällig. Zufällig. Ja.
Argentinien.
Ja, gegen Deutschland.
Ja, genau. Deswegen ja, ist es bei uns ein bisschen besser.
Da, wenn Deutschland, dann weißt du das. Aber sonst?
Ja, klar.
Wer war dann Zweiter in Frankreich?
Brasilien.
Brasilien. Aber Ronaldo, total. Ja. Die musste spielen von Nike.
Ja,
das konnte gar nicht spielen.
Das ist zumindest das, was man sagt, dass das oder hört, dass das so war. Ja. Martin, wie war denn deine Erinnerung an dieses Spiel, an diese 90 Minuten, die dann auch anstanden? Denn bist wahrscheinlich genauso voller Hoffnung in Scheidung gegangen wie ich.
Also ich kannte das aus Stuttgart nicht, diese Euphorie.
Ja.
Es war eine Euphorie da, die hast du in Stuttgart noch nie erlebt. Und du hast einen schönen Spruch gesagt, als du zum VfB gekommen bist, und den fand ich so klasse: Bald ist in Stuttgart wieder Schwarzmarkt. Hattest du gesagt, als du angefangen hast. Und das war wirklich, mit dem Finale war das gegeben, weil das kannte man in Stuttgart nicht. Also heute ist es die virtuelle Warteschlange, die ihr alle aus dem Online-Shop kennt. Die Leute haben gekämpft, um an Tickets zu kommen. Mein Bruder hat da gekämpft, damit er an Tickets für dieses Spiel kommt. Und diese Euphorie, es war halt wahnsinnig ansteckend. Und das war sowas, was wir in Stuttgart alle noch nicht kannten. Und wir haben da alle natürlich trotz der Niederlage, ich habe sie in Italien erlebt, aber nicht, war nicht in, logischerweise nicht in Neapel, da war ich auch, da hätten mir meine Eltern den Kopf rumgedreht. Wir waren im Urlaub in der Toskana und ich musste es dann unter lauter Italienern dieses Spiel angucken. Das war auch relativ eine harte Nummer für mich. Aber wir haben natürlich gefiebert auf dieses Finale und uns gefreut. Und es war einfach, diese Stimmung habe ich so erst viele Jahre später wieder dann gegen Manchester United, also so diese Phase wieder erlebt. Und
es gibt eine schöne Anekdote dennoch, wo ich gekommen bin. Da laufe ich mit Uli Schäfer durch Stuttgart. Wir wollen ein bisschen zeigen, wie die Stadt ist. Alte Kanzlei, essen wir ein bisschen. Wir laufen da durch die Stadt. Und dann sagt Uli zu mir, oh, hier komme ich nicht. Weißt du, war immer ein Krach, hier komme ich nicht. Dann habe ich zu Uli gesagt, in einem Jahr läufst du hier so lang. Weißt du, habe ich zu ihm gesagt. Da läufst du hier lachend durch die Stadt.
Ja.
Da hab ich damals, er hat damals gesagt, oh, ich komme hier nicht, weil normalerweise das ist nur, weißt du, wie sagt, Feindseligkeit oder ja, was auch. Es ist nicht mehr, ich sage, in einem Jahr nicht mehr. Das weiß ich noch, dass ich ihm zu ihm gesagt habe. Das war die erste paar Wochen, dass ich in Stuttgart war.
Ich meine, generell war es ja so, dass das Stadion zu der Zeit, was man auch so ein bisschen, wenn man sich zurückerinnert, heute ist es ja so, heute hast du jede Woche 50.000 Leute da. Damals waren ja Spiele in der Bundesliga mit 15.000, mit 20.000, waren ja total normal. Deswegen war ja auch dieses ausverkaufte Rückspiel, also es war einfach.
Also, pass auf. Ich bin ja entlassen. Da waren wir, glaube ich, 6. in der Bundesliga oder so. Ja. Und dann, ich spreche mal mit Christoph und seiner Frau noch damals. Und ich sage, das Publikum war euphorisch und so, wo er sein letztes Spiel gemacht hat, war im Dezember oder so, was ist ja auch entlassen worden.
Ja.
Und dann habe ich noch so mal den Spaß gemacht. Also wunderbar, es war ein euphorisches Publikum. Ich sage, wie viele Leute waren denn noch da? Dann habe ich gesagt, ja, 12.000. Wo Daumen aufgehört, da waren noch 12.000 Zuschauer im Stadion. Und wo ich weggegangen bin, waren immer 40.000 da am Ende. Weißt du, die waren immer da. Am Anfang hast du recht. Da war, aber war ziemlich schnell, war das Stadion voll, wenn ich mich erinnere, weil wir haben gegen Gladbach dann super gespielt, Frankfurt gewonnen und dann kam Köln mit Latek. Und der hatte unsere Schwachstelle so gut erkannt.
0-3, glaube ich, oder so.
Nein, 0-1.
0-1, 0-3 war dann mal später.
Nein, nein, 0, war 0-1, weil wir waren viel besser, aber er hat zugeschlagen über meine linke Seite, weil ich hatte keinen linken Verteidiger. Weißt du, um diese Seite. Und da hat der spätere Nationaltorwart,
Ilgner, Bodo Ilgner.
Bodo?
Ja.
Hat alles rausgeholt. Wir waren super gut, aber alles rausgeholt. Und das war das erste Spiel, was wir dann verloren zu Hause. Dann ging es aber wieder weiter gut. Aber ich meine, da, jeder wurde gek, wurde verrückt. Unentschieden, 6-1, Frankfurt 2-0 oder so. Und dann Köln. Jeder war schon, wir sind dabei.
Es hat eben Spaß gemacht, was wir eingangs hatten eben.
Aber pass auf, heutzutage, wenn ich zum Fußball gucke, und ich sehe immer das Geschieben mit dem Ball hinten drin. Von rechts nach links und dann wieder zurück zum Torwart. Ja, da gucke ich nicht mehr. Also wenn du, die Leute haben jetzt einen ganz anderen Anspruch am Fußball wie damals. Damals musstest du nach vorne spielen. Die Leute wollen das. Aber heute, wenn du Ballbesitz spielst, finden die Leute schon gut. Aber die Alten, wo ich mit, wenn wir reden, das macht mir keinen Spaß mehr. Es sind nur noch ein paar große Spiele, wo es auf und ab geht, die schön sind. Aber wenn sobald sie Ballbesitz spielen, zack, 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 nein, nicht mein Ding.
Wieso, glaubst du, hat das Einzug gehalten? Dass man eben eher auf Ballbesitz geht, anstatt wie früher. Man hat es immer, wenn der Fernsehkommentator gesagt hat, das ist ein Spiel mit offenem Visier, dann war das immer das geflügelte Wort dafür, dass beide Mannschaften hier Vollgas auf den Sieg gehen, immer offensiv versuchen, was zu reißen. Heute hast du ganz oft Spiele, die sind
es ist
eben
andere, alles. Es ist andere Weise Gedanke, die gekommen ist,
ja.
Weil du siehst ja schon, wenn ich nochmal Spiele zurückschaue, aus meiner Zeit, dann hat der Torwart immer den Ball ausgeschossen. Heute da kommen ja Tore, da sagst du, da wirst du bekloppt. Der flieht der Torwart den Ball oder der Verteidiger und sind sie gleich in deiner 16. Die werfen ja nur noch den Ball links und rechts. Das war ja nicht in unserer Zeit. Und dann sagt Torwart, tuk, tuk, Ball weg. Weil du bist auch angegriffen worden als Torwart vom Spieler.
Ja.
Du hast den Ball gehabt, du musstest gleich weg, weil da wurden immer gerempelt in der Zeit. Aber deshalb, das ist reingeschlichen im Fußball. Ja. Und wenn du eine super Mannschaft hast, dann kannst du die da unten rausspielen, weißt du. Aber das ist nicht mein. Besser ist, langer Ball, fällt links oder rechts, dann wird Fußball gespielt.
Wenn man schon beim Vergleich sind, damals heute, wie ist dein Blick heute auf den VfB?
Ja, gut, ich sehe das ja nur von weit, Ergebnisse, ab und zu sehe ich ein Spiel. Und dann sehe ich manchmal auch ein gut kombinierendes VfB. Weißt du, du kannst. Als Mannschaft, wenn du gerade nicht gut genug bist und du willst Fußball spielen, dann verlierst du manchmal. Weil ich habe immer gesagt, Bayern München hat in seiner früheren Zeit auch immer defensiv gespielt. Heute spielen sie mehr offensiv. Aber früher war Bayern München war der beste Mannschaft und hat trotzdem defensiv gespielt. Und ich sage immer, in einem Spiel muss der Bessere, der muss immer angreifen. Und der Schwächere muss verteidigen. Wenn VfB jetzt denkt, die sind gleich stark wie Wolfsburg oder wie auch, gleich stark, wenn sie das denken, dann kannst du angreifen. Aber wenn du die Gedanken hast, oh, die haben bessere Spieler, die sind gefährlich, dann sagst du, ich halte mich ein bisschen zurück und ich steche. Weißt du? Wie damals, ich sagte, mein erstes Spiel in Nürnberg.
Ja.
Ich habe gesagt, Mittellinie, der Ball wird nicht gedribbelt auf eigene Hälfte. Der muss da sein. Auf der anderen Seite kann es dribbeln, aber nicht der eigene Hälfte. Das passiert nicht. Lange Ball, weg. Und wir sind immer an der Mittellinie. Ich muss erst mal gucken, was läuft in der Bundesliga. Ich habe ja nicht keine Ahnung von den Dingen. Also da habe ich auch sehr defensiv gespielt gegen Nürnberg. Weil das erste Spiel wollte ich absolut nicht verlieren. Das war 0-0 damals, weiß ich noch. Also es hängt auch davon ab, wie du deine Mannschaft siehst, also heutzutage, das muss ich so sagen. Wenn ich denke, ich bin viel besser, greife ich an. Wenn die sagen, die sind viel besser, ja, wenn ich dann angreife, dann bin ich tot.
Ari, eine Sache habe ich mir die ganze Zeit noch aufgehoben zu fragen, deswegen nochmal einen Sprung zurück, kurz vor Anpfiff in Stuttgart, volles Haus. Und Diego Maradona, damals schon nicht unbedingt bekannt dafür, sich allzu gerne mit, sag ich mal, Aufwärmprogrammen zu beschäftigen, macht dasselbe, was er schon in München ein paar Wochen davor gemacht hat. Diese unglaubliche Jonglier-Show vor Anpfiff. Was habt ihr euch gedacht da draußen? Ist da nicht, also das kriegt man da nicht auf gut Deutsch eine Krawatte, also ein bisschen einen Hals?
Oder ja? Geht's Fußballerherz auf?
Genau.
Nein, richtig. Du siehst es mir, Provokation. Ja. Also er kann das, ein riesen Fußballer, aber Spieler provozieren auch immer. Also ich habe provoziert mit Schiedsrichter, mit Gegner und er macht das, er hat einen Ball gemacht und dann weißt du, oh Gott, ich habe zum Beispiel Bayern München habe ich mal zu Hause, das ist 3-0 von wo Klinsmann das Tor geschossen hat, habe ich die Spieler gesagt, Warming Up gemacht, ich habe die Warming Up gesehen und die Bayern-Spieler waren alle nicht so groß. Ob es der Bremer war oder es der wie heißt es, der Zentrum gespielt haben oder, die waren nicht so groß. Wir hatten Mierwald, wir hatten der und alles groß. Ich sage, ihr seid doch viel stärker. Also was wollt ihr nou? Die müssen geschlagen. Matteo ist auch nicht groß. Ja. Und die muss man schlagen. Also einfache Geschichte. Pass auf, habe ich gesagt, in der Kabine. Wer noch eine braune Hose hat, der zieht jetzt eine andere Hose an und dann gehen wir raus.
Und wie viele haben die Hose ausgezogen?
Nein,
oder
kann nicht. Aber ich meine nur, ich habe nur bedeutet, wer Angst hat hier, andere Hose an, dann gehen wir raus. Und dann haben wir ein super Spiel gemacht.
Vielleicht einen ganz guten Bogen zu der aktuellen Situation, in der der VfB Stuttgart steckt. Es ist noch nicht alles verloren. Wer Angst hat,
verliert.
Soll jetzt bitte die Hose wechseln gehen. Letzte Worte, Leute. Einfach nochmal zum Abschluss für diese Aufnahmen, die mir bisher sehr großen Spaß gemacht haben. Ari, ein letzter Blick auf den Club jetzt, auf den VfB. Du bist natürlich schon länger weg, aber was würdest du dir wünschen für die kommenden Wochen und Aufgaben, die vor dem Club stehen? Klassenerhalt?
Ja klar, erstmal Klassenerhalt ist wichtig. Was wichtig ist, auch dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass man wieder nach vorne geht oder nach vorne schaut, wobei nicht die unteren Plätze im Blick sind, aber die oberen Plätze. Und du siehst ja an Freiburg, du siehst an Union Berlin, dass alles möglich ist. Es ist nicht mehr so im Fußball, dass nur ein oder zwei Mannschaften, man ist immer näher zu kommen, näher zueinander, die Stärken von den Mannschaften. Dann hängt das viel davon ab von Kleinigkeiten.
Ja.
Und dann, die Kleinigkeiten muss man dann im Griff kriegen und ein bisschen Glück gehört dazu. Ball am Pfosten. Du hast gesehen, auch wie Bayern gewinnt von Dortmund.
Ja.
Das war also nicht nur Fußball, das war auch Glück.
Klar.
Ich gehöre auch dazu. Also, wenn das Glück dich verlässt, dann wird es auch schwer. Aber Glück muss man sich erarbeiten.
Dein alter Wegbegleiter von damals ist jetzt wieder so ein bisschen dabei, weil sein Sohnemann jetzt Trainer ist, der Uli Hoeneß. Darf er dich anrufen, wenn er Tipps braucht? Oder?
Nein, brauchst du nicht.
Ja, besser nicht. Gut. Martin.
Ja, ich würde auch den Bogen nochmal nehmen. Wir stehen gerade mit dem VfB in einer aktuell schwierigen Situation, ähnlich wie als du angefangen hast beim VfB, war der zwar auf einem viel, viel höheren Niveau, gar keine Frage. Und wenn man eben von den Bogen spannt, dann hoffe ich, dass bis das ausgestrahlt wird, bis das on geht, dass der VfB wieder ein bisschen besser dasteht und eben vielleicht eben unser aktuell neuer Trainer den VfB, ähnlich wie du seinerzeit, wieder voranbringen kannst. Das wäre so jetzt meine gelinde Hoffnung hier am Abschluss von dieser Geschichte.
Hoffnung stirbt am letzten.
Es stirbt immer zuletzt, absolut.
Das waren jetzt hoffentlich für euch alle unterhaltsame Minuten, in denen wir auf Ari Hahns lange Karriere, aber natürlich auch explizit auf die Zeit als VfB-Trainer zurückgeschaut haben. Ich sage Dankeschön, mir hat es großen Spaß gemacht, vor allem Dank aber an Ari, dass du dir die Zeit genommen hast.
Nein, ich muss ehrlich sagen, hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu tun. Und gleichzeitig natürlich nochmal wieder zu erfahren, was damals alles passiert ist. Weil normal denkt man nicht so viel daran. Aber wenn es so mal wieder zur Sprache kommt, dann merkt man, es war eine wunderbare Zeit.
Schönes Schlusswort auch an dich, Martin, natürlich. Herzlichen Dank an den Brustring Talk, dass wir jetzt erstmals so eine kleine Joint-Venture-Geschichte gemacht haben. Ich glaube, für uns beide war es auch eine schöne Reise in die Vergangenheit.
Absolut, das war das Schöne, die Anekdoten, die Geschichten von früher. Sehr, sehr schöne Nummer, sehr schöne Sache, schöne Erinnerungen. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und es war cool. Bisher warst du immer zu Gast bei uns Jetzt war ich quasi zu Gast bei euch. Ungewohnte Situation natürlich. Und aber hat Spaß gemacht, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank.
Für euch da draußen bleibt wie immer, ihr findet uns in Social Media, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook. Ihr kennt unsere gute alte E-Mail-Adresse, die info@meinvfb.de, Mail-Adresse. Lasst uns wissen, was ihr von diesen beiden Folgen haltet. Wir freuen uns auf alle Kommentare und sagen jetzt schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.